Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise.
Ja, manchmal stelle ich schon etwas eine Wohlstandsverwahrlosung, wie man dem ja sagt, fest.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von NZZ Weekend, dem wöchentlichen Podcast der NZZ am Sonntag. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der NZZ am Sonntag. Im Wechsel mit meinen Kollegen Nicole Althaus und Peer Teufsen werde ich hier künftig mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur darüber sprechen, wie und warum sie wurden, wer sie heute sind. Es geht um Herkunft, Weltbilder, Leidenschaften, persönliche Niederlagen und Erfolge. Es geht um das Menschsein im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Was liegt da näher, als für die heutige Premiere einen Gast einzuladen, dessen Leben wie kaum ein anderes unter der permanenten Beobachtung der Schweizer Bevölkerung steht. Ein Gast, der Schlagzeug spielen kann, in rauen Mengen Coca-Cola trinkt, die Alphütte seiner Familie als Kraftort nutzt, selbst bei seinen Feinden als sehr nett gilt, auch mal als Viktor Orban des Oberlandes bezeichnet wird, am liebsten Helene Fischer hört, eine Schwäche für Bauen, Autobahnen und Kernkraftwerke hat und manchmal mit einem Mann aus Basel ein Fondue für den Frieden essen muss. Albert Rösti sitzt seit Anfang 2023 für die SVP im Bundesrat und ist Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Schön, dass Sie heute bei mir sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, schätze ich sehr.
Herr Bundesrat Rösti, bevor wir in den Maschinenraum der Bundesberner Politik einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich mal ein bisschen indiskret werden. Wer kann besser tanzen, Ihre Frau oder Sie?
Oh, das ist eine schwierige Frage, damit ich
Sie zu Hause noch sehen lassen dürfen.
Ich möchte,
sagen Sie das Richtige.
Ich möchte ihr nicht zu nahe treten, aber sie hat es, glaube ich, etwas von mir gelernt. Aber jetzt tanzen wir beide nicht so schlecht.
Nicht so schlecht. Das heißt, Ihre Frau hat Sie dieses Jahr am Wiener Opernball nicht für einen besseren Tänzer stehen lassen?
Nein, wir gingen zusammen wieder nach Hause. Wir haben das sehr genossen. Das war ein sehr eindrückliches Erlebnis. Ich wurde ja vom Verkehrsminister eingeladen. Wir hatten da auch einen guten Austausch. Also es war schon auch ein politischer Austausch. Man hat viele Politikerinnen und Politiker getroffen. Und wir haben getanzt zusammen. Also das war wunderbar. Vor allem die Debütanten, wie sie das machen, das muss man mal gesehen haben. Also ich kann das nur empfehlen.
Okay, sie hatten richtig Spaß. Ich meine, so am Opernball herrscht ja permanent Promi- und Bling-Bling-Alarm. Hollywood-Star Sharon Stone hatte sogar noch einen kleinen Nervenzusammenbruch. Wie fühlen Sie sich in so einer Welt? Ist ja nicht Ihre.
Ja gut, das ist nicht meine. Ich bin ja als Bauernsohn im Berner Oberland aufgewachsen und in einer bescheidenen Familie, würde ich sagen. Also wir hatten alles zum Leben, was wir brauchten. Das ist eine wunderbare Kindheit. Aber das ist nicht mein Alltag. Das muss ich schon auch sagen. Was auch interessant war.
Fühlten Sie sich ein bisschen fehl am Platz?
Die österreichischen Politiker hatten natürlich ihre Bänder und Orden an. Das kennen wir ja überhaupt nicht. Das war spannend. Ich fühlte mich überhaupt nicht fehl am Platz. Ich habe es sehr genossen, weil es habe das vorher im Fernsehen gesehen und einmal das erleben zu dürfen, war sehr schön. Aber es wäre jetzt nicht mein Alltag, das sagen Sie richtig.
Ich meine, für die meisten Gäste geht es dort vor allem um die sichtbare Zugehörigkeit zur gesellschaftlichen Elite, oder? Wenn man da am Wiener Opernball ist. Es geht also um Status. Ist Ihnen Status sehr wichtig?
Ja, ich möchte das nicht einfach verneinen. Also man hat sicher einen gewissen Stolz, was man beruflich, wenn man etwas erreicht hat. Das wäre jetzt zu bescheiden, wenn ich sagen würde, das hat überhaupt keine Bedeutung. Aber mir ist gleichzeitig schon auch wichtig, dass ich vor allem gegenüber den Leuten nicht jetzt das Gefühl habe, als Bundesrat sei man jemand Besseren. Das ist man nicht. Das muss man sich immer wieder bewusst werden. Und das wird man ja auch, weil wenn man zu offensiv ist, bremst einen das Parlament automatisch. Und das ist gut so, weil in der Schweiz haben wir geteilte Macht. zwischen Bundesrat und Parlament und dann der Bevölkerung, die immer auch mit Referenden einen korrigieren kann, wenn man jetzt zu weit gehen würde, weil man das Gefühl hat, ja, jetzt kann ich etwas machen als Regierungsmitglied. Und das ist ganz gut so.
Genau, man wird domestiziert, so ein Kaiserverhalten wie in Österreich geht dann das, überhaupt gar
ja,
nicht, oder?
Nein, das passiert nicht. Man hat mir immer gesagt, als ich in dieses Amt, in diese Funktion gewählt wurde, bleib wie du bist, dann kommt es gut. Und ich glaube, ich habe eine gewisse Bescheidenheit, weil ich so aufgewachsen bin. Und ich möchte schon auch so bleiben und sage auch immer dem Umfeld, wenn es anders ist, dann sagt es mir dann.
Okay.
Also man ist...
so im Stil, wenn der Albert dann komplett abhebt, dann kommen dann ihre Freunde und sagen, hey, komm wieder runter.
Ja, ich bin natürlich in einer Familie, die nach wie vor in der Landwirtschaft tätig ist. Also mein Umfeld...
und da kriegt man ab und zu so einen Spruch.
Meine Schwester, mein Bruder, sie hatten alle in der Landwirtschaft, sie sind etwas älter als ich, haben jetzt bereits übergeben an andere Generationen. Aber wenn ich zu Hause bin, dann, ja, dann bin ich der, im Oberland sagt man Bert, dann bin ich der und das ist eigentlich auch ganz schön. Aber zugegeben, man hat auch Freude, wenn eine Schulklasse im Bundeshaus vorbeikommt und ein Selfie will, dann mit einem, das freut einen, das ist klar.
Ich meine, Sie haben es ja schon angedeutet, Sie haben es nicht ganz verneint, dass Status Ihnen wichtig ist. Kein Wunder, weil für den Sohn eines Berner Oberländer Bergbauern ist es ja, wie Sie schon sagten, ein weiterer Weg zum Opernball. Das muss man ja schon ernsthaft wollen, oder? Woher kommt eigentlich Ihr Ehrgeiz?
Also ich habe nie gedacht, ich will an den Opern, ich will eine Funktion erhalten, damit ich an den Opernball kann.
Sie könnten es jetzt hier zugeben.
Ja, das war also keine Zielsetzung.
Okay,
das
okay.
Ist, war jetzt eine Opportunität, die ich nicht verpassen wollte.
Aber ein Mann will nach oben. Warum wollten Sie unbedingt nach oben?
Ja, ich habe einen gewissen Ehrgeiz. Aber nicht einer, der mit Ellbogen schafft, sondern eher mit Fleiß. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo man gesagt hat, man muss arbeiten, um etwas zu erreichen. Mein Vater musste sehr stark arbeiten damals. Es war noch eine andere Zeit in den 70er. Ja. Ich bin Jahrgang 1967. Und damals musste, also wie heute auch, er musste sehr viel arbeiten, war auf der Alp und gleichzeitig Heuen im Tal. Er hätte gerne Politik gemacht. Und hat mir irgendwie dieses Virus weitergegeben. Er hat immer am Nachmittag 12.30 Uhr, wenn es piepte, ja, damals im Radio noch piep, 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 piep. Und dann kam die Nachrichten. Und er hat dann immer gerufen am Mittagstisch, jetzt schweigt, jetzt will ich zuhören oder ihr müsst auch zuhören.
Also Sie wurden sozialisiert mit Politik.
Ja,
oder?
Dann kam die Nachricht und er hat das dann natürlich kommentiert und das prägte mich auch. Und ich habe dann immer gedacht, Politik wäre schon etwas. Also eigentlich schon, als ich ins Gymnasium ging in Thun, habe ich gedacht, das wäre schon noch spannend, in die Politik zu gehen. Habe dann zuerst war zuerst im Berufsleben als Ingenieur Agronom. Ich weiß nicht, ich glaube schon zu Hause. Dann war damals in den 80er Jahren, war dann Altbundesrat Dolf Ogge, der aus Kandersteg, aus dem gleichen Dorf kam. Und wir haben den oft empfangen. Ich kannte ihn noch nicht persönlich, wir hatten keinen persönlich. Er kannte aber natürlich meine Familie, meine Mutter und meinen Vater, mit der er guten Kontakt hat. Und das hat mich schon auch zusätzlich motiviert.
War ein bisschen Vorbild für Sie?
Das kann man schon sagen, ja. Ja, wie seine Auftritte, wie er kommunizierte. Er hat natürlich ein Charisma, das man nicht kopieren kann. Das ist unmöglich, das strebe ich auch nicht an.
Ich koche heute noch die Oki-Eier, oder? Also wie man die Eier
energiesparen
kocht. Genau, ich glaube, ich werde es nie mehr vergessen.
Ich suche noch das.
Sie suchen noch nach so einem Slogan, oder?
Das Element.
Die Rösti Eier, das fehlt noch.
Ja, man hat mal gesagt, der Rösti hat seinen, ich glaube, in der NZZ wurde es geschrieben, der der Röste hat seine Neat noch nicht gefunden. Ich beschränke mich auf Verkehr 45 okay. in 20 Jahren.
Dazu kommen nein, wir
nein,
noch.
Nein, man kann das nicht kopieren, aber die Auftritte und natürlich auch politische Inhalte. Also letztlich ist schon die Motivation und der Ehrgeiz, auch etwas zu erreichen und etwas zu tun für das Land. Ich denke, das ist ein großes Privileg, das ich letztlich habe.
Ich meine, die charmante Legende zu ihrem Aufstieg sagt ja, sie seien kein Bergbauer geworden, weil sie das frühe Aufstehen so fürchterlich finden. Das ist eine Legende, oder? Als Journalist kann ich es gut nachvollziehen.
Also aber ich staune immer, wie viel Wissen da ist. Es ist tatsächlich so.
Es ist so. Aufstehen ist die Hölle für Sie.
Ich bin ein Abendmensch und kein Morgenmensch. Und man ist ja gut, wenn man am Morgen sagt, am Morgen um 5 Uhr gehe ich joggen und um 6 Uhr bin ich im Büro. Und ich gebe zu, das ist bei mir nicht.
Das machen Sie nicht so.
Klar habe ich ab und zu Sitzungen um 7 Uhr. Ohne das geht es nicht. Heute war es 7:30 und dann geht es los. Aber am Abend geht es natürlich umso länger, wenn man Abendmensch ist, das ist klar. Dann geht die Arbeit, jetzt gestern habe ich vorbereitet für verschiedene Sitzungen, das wurde dann spät am Abend. Also entweder oder, aber ich glaube, die Summe der Arbeit bleibt die gleiche.
Ich glaube auch, es verschiebt sich einfach ein bisschen. Aber kommen wir noch ein bisschen zurück. Eben, Sie sind auch Politiker geworden, weil Sie ein bisschen den Traum Ihres Vaters leben. Wie weit hat er das alles mitgekriegt noch?
Ja, das ist leider, und das bedauert auch meine Mutter. Meine Mutter wird im August 94 Jahre alt, ist noch sehr gut, betreffend Gesundheit, sehr gut unterwegs, da freue ich mich sehr. Und sie sagt oft auch, das hätte der Vater noch erleben sollen. Er hat es leider nicht mehr erlebt. Er war krank, als ich eine Regierungsratskandidatur, die nicht gelang, in die Politik startete. Und er hat das nicht mehr recht mitbekommen. Das ist schade, aber er hatte sehr Freude, dass ich Ingenieur Agronom wurde, dass ich in diesem Berufsumfeld blieb. Die Nicht-Bergbauer wurde ich nicht wegen dem Aufstehen. Also es war klar, dass mein Bruder, der war 10 Jahre älter, der hatte das EFZ für Landwirtschaft, das eidgenössische Fähigkeiten und Meisterdiplom. Und es war irgendwie klar, dass er den Betrieb übernehmen wird. Und für mich war das immer auch in Ordnung so. Aber wenn er jetzt nicht da gewesen wäre, weiß ich nicht, ob es dann einen anderen Weg gegeben hätte. Ich hätte das nicht ausgeschlossen.
Es gab nicht einen Druck von zu Hause, hey, Albert, mach jetzt hier mal Karriere, du musst was nein, mehr werden.
Nein, im Gegenteil. Ich mag mich erinnern, wie mein Vater, der ja keine Gelegenheit hatte, eine solche Ausbildung zu machen. Und mein Vater hat mich da mal vor dem Stall auf eine Bank sitzen lassen, irgendwo, als ich kurz auf der Suche nach einer Berufslehre war. Und dann hat er gesagt, geh ins Gymnasium, du könntest ja dann studieren. Und interessant für mich war jetzt im Rückblick, dass er eigentlich mir die Empfehlung gegeben hat, Und die Weitsicht hatte, du könntest dann irgendwo Agronom. Er hat dann auch gesagt, vielleicht an der ETH. Und da hat er mir schon sehr, sehr viel mitgegeben. Er war auch streng. Wir hatten es nicht immer nur lustig in einem Bauernbetrieb, wo man sehr streng, wir mussten mithelfen. Und heute war mir das wichtig, weil ich lernte einfach, jeden Franken, den man ausgibt, muss man zuerst einnehmen. Und da war natürlich der Druck oder die Prägung selber, man muss etwas tun, damit es einem dann auch selbst gut
Wie
geht.
Wie streng war Ihr Vater? Gibt es eine Anekdote, die Sie nie vergessen werden?
Ja, nein, es gibt... Doch. Es gibt eine Anekdote, als ich so mit 16, 17 Jahren war in Kandersteg, war einfach ein Pub, das alle Jungen besucht haben, eigentlich nur ab 18, aber ab 16 ging man dorthin.
Und Sie sind komplett betrunken nach Hause gekommen?
Und nicht betrunken, nein, getrunken habe ich nicht so viel, aber es war relativ früh am Morgen und das ein paar Mal am Samstag hintereinander. Und als ich dann einmal wieder so um 3 Uhr morgens ins Haus geschlichen bin, sofort leise unter die Decke, kam er hinein, machte das Licht an und sagte, wenn du glaubst, du stehst, pass auf, dass du nicht fällst. Und das hat mich, und sehr streng, und er ging wieder. Mhm. Er hat sonst nicht gesagt. Und, aber diese Aussage, du musst nicht meinen, weil du jetzt aus der Schule bist, du kannst machen, was du willst. Okay. Und eigentlich ist diese Aussage, hat mich schon auch wieder geprägt, etwas fürs Leben. Ja, ich sage eigentlich, jeden Tag muss man neu nehmen. Also, wenn man mal einen Erfolg hat im Parlament, dann kann man nicht meinen, der nächste Tag gelingt dann auch. Jetzt gerade als Bundesrat ist das ganz speziell. Also man kann immer fallen. Und wenn man steht, dann muss man aufpassen, dass man nicht fällt. Genau. Das ist,
Demut ist ein guter Ratgeber, oder?
Ja, es ist, glaube ich, so. Speziell in dieser Funktion als Bundesrat, es war schon vorher so, aber als Bundesrat hat man ja ab und zu auch einen Erfolg, eine Abstimmung, die gelingt. Jetzt die letzten zwei Abstimmungen sind gelungen im Sinne des Bundesrates. Das heißt nicht, dass die nächste auch gelingt. Und es ist auch, ja, wir haben viele große Herausforderungen, ein großes Departement, wo jederzeit etwas auftauchen kann, das vielleicht dann hängen bleibt am Bundesrat.
Bleiben wir noch bei Ihrer Karriere. Sie sind heute eigentlich in der Rush-Hour Ihrer Karriere. Eigentlich so ein bisschen auf dem Zenit, kann man sagen. Irgendwann kommen dann nur noch ein paar gemütliche Ehrenmandate. Ihr Freund Adolf Oggi hat da sicher ein paar Ratschläge. Wie sehr macht Bundesrat sein Spaß?
Das macht oft sehr Spaß. Ab und zu gibt es aber auch Phasen, wo man denkt, warum habe ich das übernommen?
Also, Beispiele, also, Anekdote?
Ja gut, das ist... der Druck ist natürlich schon hoch, einfach der Arbeitsdruck. Ich habe jetzt kein spezielles Beispiel. Es sind Sitzungen, wenn man einfach im Büro ist und halbstündlich manchmal oder stündlich Rapporte hat. Wir haben sieben Ämter, die sehr breite Themen haben, und man muss eigentlich stündlich auch entscheiden. Und die Vorbereitung macht man in der Regel am Wochenende. Und dann denkt man am Abend wahrscheinlich schon, ich war jetzt 8 Stunden im Büro, muss jetzt noch 2 Stunden arbeiten, Vorbereitung für den nächsten Tag, die Bundesratssitzung für den nächsten Tag. Und man war nicht draußen. Es ist nicht immer so, dass man immer draußen an schönen Feiern ist oder schönen Empfängen. Das gibt es. Aber da denkt man vielleicht manchmal, das ist doch anspruchsvoll. Aber bis jetzt muss da wieder aufpassen, wenn wir von Demut gesprochen haben. Aber bis jetzt waren doch die Zeit, dass ich sage, eigentlich ist das ein grosses Privileg, die waren grösser. Und eben entscheiden zu dürfen, mitgestalten zu dürfen, in einem Departement, das sehr viel sehr breit ist, aber unmittelbar auch Wirkung hat, das gefällt mir, das passt gefällt mir. Ihnen.
Was ich mich wundere, Sie sagen, Bundesrat sein macht meistens Spaß. Ich meine, was eigentlich überhaupt keinen Spaß machen kann, ist ja eigentlich die totale Überforderung, oder? Ein Kollege von Ihnen meinte kürzlich zu mir, dass Komplexität, Geschwindigkeit, Terminanforderungen ständig steigen würden und die Regierungsfähigkeit so ein bisschen an die Grenzen stoße. Hat er ein bisschen recht?
Ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt
hat. Das sage ich Ihnen auch nicht.
Ja, das ist auch nicht nötig. Ja, es ist sehr herausfordernd. Ich will das nicht runterspielen. Aber man hat ja auch das Privileg, sehr gute Leute anstellen zu können. Es sind Amtsdirektoren, die auch Verantwortung übernehmen können. Und ich möchte eigentlich dieses System nicht irgendwie ändern. Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so schlecht.
Sie glauben, der Bundesrat ist der Herausforderung der Zeit gewachsen?
Ja, das glaube ich.
Braucht er noch kein KI für seine Bundesratsentscheidung?
Nein, eben nicht. Aber bald, vielleicht ist das gerade gut. Wir haben unsere Sitzungen im geschlossenen Raum. Wir nehmen nicht mal das Handy mit. Damit wir...
Keiner fragt ChatGPT?
Sitzung, nein.
Aber vorher nehme ich an.
Wir,
geben Sie es zu, Herr Rösti.
Ah, doch.
Schon, oder?
Ah, klar, im Alltag.
Brauchen Sie es permanent, ja, oder?
Im Alltag fragt man natürlich über KI.
Wenn Sie nicht mehr weiter
wissen. Kurzfristig ein Interview. Ein Interview vorzubereiten.
Zum Beispiel, genau.
Eine kurzfristige Frage auftaucht. Aber in der Bundesratssitzung haben wir wirklich die Zeit, die 7 mit ganz unterschiedlichen Herkünften, von links bis rechts geprägt, zu einer Lösung zu suchen. Das geschieht in einer guten Atmosphäre, in einer viel besseren, als man manchmal, wenn man die Zeitungen liest, das Gefühl hat. Und das läuft nicht so ab.
Echt?
Das läuft nicht so ab. Schauen Sie, das ist, wir wollen wirklich Lösungen. Und klar werden wir dann ab und zu gebremst vom Parlament, von Abstimmungen. Aber es ist ein Gremium, das nach Lösungen für das Land und Gutes für das Land sucht. Und das sind eben 7 Leute. Das ist noch ein überblickbarer Rahmen.
Das klingt
Rahmen.
Jetzt nach totaler Harmonie, die ich eigentlich nicht glauben kann.
Nein,
das, Herr Rösti, das ist jetzt ein bisschen schön geredet, oder? Also, ein bisschen.
Ja, aber es ist nicht... Ja.
Gibt ja sicher auch Konflikte in diesem netten Bundesratszimmer.
Ja, natürlich. Wir haben ja grundsätzlich also viele Differenzen, die wir ausräumen müssen. Und da geht es manchmal vielleicht auch hitzig zu. Aber nach der Bundesratssitzung isst man gemeinsam zu Mittag oder wenn es später wird, geht man etwas trinken. Also,
wurde es schon mal laut in der Bundesratssitzung?
Ja, natürlich wird es auch laut.
Echt? Also, wer schreit am lautesten?
Das wäre, ja gut, das sind jetzt Internas, die ich nicht preisgebe.
Ja, wir sind hier unter uns,
ja.
Sie können schon erzählen.
Ja, ja. Nein, aber Sie sagen, es ist nicht die totale Harmonie, das tönt auch schlecht, oder? Natürlich kämpfen wir nach Lösungen. Und jeder auch für seine Haltung sehr intensiv. Ich habe ja die Grundhaltung eben, ich wurde als SVP-Bundesrat gewählt. Es war allen klar, dass ich die SVP-Haltung auch in den Bundesrat trage, wie er Jans die SP-Haltung in den Bundesrat trägt. Aber dann muss es eine gemeinsame Lösung geben. Und die ist wahrscheinlich für die Gesamtheit der Schweiz nicht so schlecht. Und was ich einfach mache, da schreit man sich nicht gegenseitig an, sondern jeder setzt seinen Standpunkt dar. Und klar, manchmal etwas lauter, wenn man sich vielleicht auch mal ärgert. Aber das soll so sein, weil ja, nur Konflikt, also Reibung erzeugt Wärme und das ist gut so.
Okay, das ist super verkauft. Das recherchiere mir noch, wer am lautesten schreit.
Ja, nein, das können Sie, aber es wird wahrscheinlich keiner sagen.
Das wird schwierig zu herausfinden, genau.
Endlose Tage und Natur, die in ihrer ganzen Kraft erstrahlt. Skandinavien ist ein Erlebnis für alle Sinne. Ob Sommergefühle in Schweden, nordische Leichtigkeit in Dänemark oder Naturwunder in Norwegen. Mit Tverenbold reisen Sie entspannt im Königsklasse-Luxusbus, bestens organisiert und in bewährter Schweizer Qualität. Mehr unter tverenbold.ch.
Ich will nochmal auf die Problemlösungsfähigkeit des Bundesrates zurückkommen. Die Zeitenwende in der Geopolitik ist ja eigentlich die größte Herausforderung derzeit, oder? Aber wenn wir zum Beispiel die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz anschauen, die ist ungefähr so abschreckend wie ein offenes Scheunentor. Abhilfe ist auch nicht in Sicht. Spüren Sie manchmal bei so großen Themen so eine Ohnmacht in den Bundesratssitzungen? 7 Ratlose? Gibt es das manchmal?
Nein, es sind nicht 7 Ratlose, das möchte ich klar in Abrede stellen.
Aber gibt es ein Ohnmachtsgefühl, dass man manchmal denkt... Wie kommen wir da raus?
In der heutigen Zeit ist es natürlich schon sehr herausfordernd. Also die Schweiz ist sehr betroffen von der geopolitischen Lage, beispielsweise was mich betrifft, die Energiepolitik, die Energiekrise. Wenn Sie jetzt die Verteidigung ansprechen, es ist ja nicht so, dass der Bundesrat keine Lösung anbietet. Klar müssen wir die Verteidigung stärken. Das ist für den Bundesrat unbestritten. Da gibt es 2 Lösungen. Für den Bundesrat ist klar, dass wir die Schuldenbremse einhalten. Das ist etwas Wichtiges für die Handlungsfähigkeit langfristig für unser Land. Also gibt es 2 Wege, um die Verteidigung auszubauen. Entweder spart man die Milliarden intern, das ist das, was wahrscheinlich viele Leute möchten, dann muss man andere Bereiche halt etwas effizienter gestalten oder reduzieren.
Ihre Partei möchte Milliarden sparen, ja, und, auch im VBS.
Und, aber die aktuelle Lage im Parlament hat nun gezeigt, dass man nicht bereit ist, über ein gewisses Maß das zu reduzieren. Wir haben ein Projekt ins Parlament gebracht, das wir etwa im Umfang von 3 Milliarden Einsparungen jährlich machen wollen. Das wurde jetzt um etwa, immerhin blieb
ein
über,
bisschen.
Ja, nicht ein bisschen. Nein, nicht ein bisschen, über 60% geblieben. Also so schlecht war, also musste auch unser Gremium etwas verteidigen. Aber man hat gesehen, man ist nicht bereit, das volle Programm umzusetzen. Und es bräuchte ja für den Anspruch der Armee, des Verteidigungsauswahls, bräuchte es noch mehr. Und wenn das nicht bereit ist, hat halt der Bundesrat gesagt, dann muss man auf der Einnahmen, um die Schuldenbremse einzuhalten, muss man auf der Einnahmenseite schauen und hat jetzt ein klares Konzept, das sicher seine Hürden hat im Parlament und auch in der Bevölkerung, das ist uns absolut bewusst. Aber das sind einfach die Realitäten. Und wenn man manchmal sagt, der Bundesrat ist ohnmächtig, ja, der Bundesrat kann letztlich, und da wahrscheinlich ist das auch gut so, nicht mehr machen, als das Parlament
nicht
bereit ist,
genau.
Als dann die Bevölkerung am Schluss in den Abstimmungen
genau.
bereit ist.
Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass die Finanzierung dann vor
deshalb, ich will es nicht schönreden, es ist eine große Herausforderung, die Finanzierung, aber der Bundesrat hat Lösungen präsentiert.
Gehen wir nochmal zurück zur Geopolitik und zu dieser Ohnmacht. Ich meine, viele im Land denken auch, boah, Schweiz steht alleine da, sollten wir aus sicherheitspolitischen Erwägungen nicht näher an Europa heranrücken, um nicht alleine dazustehen. Können Sie das nachvollziehen?
Das kann ich nachvollziehen, aber es ist nicht dieser Gedanke. Es ist nicht so, dass ich das jetzt im Alltag höre aus der Bevölkerung.
Nicht.
Also
das müssen Sie jetzt sagen, sonst würde Sie Ihre Partei steinigen, oder?
Nein, wegen meiner Partei muss ich gar nichts. Also ich bin als Bundesrat da relativ frei. Aber ich vergesse natürlich nicht, das ist so. Weshalb bin ich Bundesrat? Weil letztlich eine Partei, eine Fraktion, die SVP, mich vorgeschlagen hat für dieses Amt. Sonst wird niemand Bundesrat, der nicht in einer Partei eine Basis hat und eine Fraktion hinter sich. Doch, ist auch schon vorgekommen.
Ist schon vorgekommen,
aber ja. Diese Phase wollen wir jetzt nicht, oder diese...
Nein, da wollen wir nicht
dieses
reingehen.
Thema wollen wir nicht,
da wollen wir nicht reingehen.
Aber da ist klar, und ich bin ja in dieser Partei, weil mein Gedankengut, meine Prägung in diese Richtung ging, eben Bauernsohn im Berner Oberland, im Tourismusgebiet und geprägt von, was man da tun muss.
You get what you see. Genau.
Das bleibt, aber nachher... Das ist mir ganz wichtig. Nachher ist es das Kollegialitätsprinzip, das natürlich zählt. Und im Kollegialität verteidigt man die Lösung, die der Gesamtbundesrat letztlich
aber
gewählt hat.
Das Vertrauen in dieses Gremium schrumpft ja regelmäßig. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, man hat vielleicht manchmal von außen das Gefühl, dass man irgendwo nicht mehr die Resultate erbringt, die gewünscht werden. Das Vertrauen ist allerdings für die, da muss ich auch wieder den Bundesrat etwas verteidigen.
Ja, kein Wunder.
Der Bundesrat.
Erstaun mich jetzt nicht.
Ja, eben. Der Bundesrat ist ja im weltweiten, also im europäischen Vergleich, ist das Vertrauen weit höher, weit höher. Auch wenn das jetzt vielleicht etwas sinkt.
Aber der Trend ist negativ.
Ja, der Trend ist jetzt etwas anders. Das beunruhigt mich jetzt nicht gewaltig.
Das ist jetzt hier die Bühne für 30 Sekunden harte Selbstkritik. Was macht der Bundesrat falsch?
Was macht er falsch? Ja, ich,
nichts?
Ja, nichts. Das ist auch etwas selbstherrlich, wenn ich sage nichts. Aber ich meine...
Sie haben ja gerade die Demut gepredigt.
Ich kann doch nicht jetzt ich kann sagen, was ich vielleicht für Fehler mache. Also manchmal würde man vielleicht im Nachhinein etwas anders kommunizieren, aber inhaltlich denke ich, wäre es falsch, hier vom Kollegialitätsprinzip her jetzt irgendwo eine Kritik anzubringen.
Okay, gut, da müssen wir jemand anders fragen.
Also da müssen Sie schon jemand anders fragen.
Tja, ich dachte, Sie wären der Richtige.
Weil wenn wir wirklich unter uns wären, würde ich vielleicht das eine oder andere jetzt Ihnen sagen. Aber das ist
jetzt ein totaler Spannungsbogen. Der Spannungsbogen, da meine den Hörerinnen und Hörern, vielleicht gibt es noch eine Zusatzschlaufe dann bei diesem Podcast.
Das wären intern, dass die man einfach nicht preisgibt. Und das ist ja Sie haben jetzt gesagt, wo sind die Schwächen? Ich würde es eben umdrehen. Die Stärke ist vielleicht, dass ich jetzt nichts sage, weil ein Gremium von 7 Leuten, das die Schweiz regieren muss, muss letztlich zusammenhalten und gemeinsam Lösungen bieten. Und dann die Lösung, die man getroffen hat, auch wenn es einem vielleicht nicht passt, nach außen vertreten. Genau. Ich bin ja froh, wenn, sagen wir jetzt, die linke Seite, wenn meine Lösung durchkommt, die auch nicht kritisiert. Und umgekehrt mache ich es auch nicht.
Das wird ja jetzt nicht einfacher für das Gremium, weil die Welt bleibt unsicher, die Weltunordnung nimmt immer größere Ausmaße an. Und einer der größten Unsicherheitsfaktoren ist ja derzeit der US-Präsident Donald Trump. Wie sehr sind Sie persönlich enttäuscht von ihm?
Ja, ich muss sagen, er ist ja in der Republikanischen Partei, oder? Und das ist eigentlich eine liberale Partei. Ich habe auch das liberale Gedankengut. Und das macht er jetzt anders. Aber es steht mir nicht zu, als Bundesrat einen Staatschef in einem anderen Land jetzt da zu kritisieren.
Sie wollen ihn nicht kritisieren, aber vor seiner Wahl haben Sie ihn empfohlen, oder? Wir erinnern an diesen Schüleranlass. Ja, da wurden Sie gefragt. Und Sie haben sich für Donald Trump ausgesprochen. Eine Wahlempfehlung eines Regierungsmitglieds für eine Wahl in einem anderen Staat ist ja eigentlich ein No-Go, Herr Rösti.
Das ist Tempi Passati.
Tempi Passati? Ja, ja. Ja, ja, ich muss aber noch ein bisschen dabei bleiben, weil es ist ein interessantes Thema. Sie sagten damals, er rede zwar viel, Zitat, Chabis, er sei aber am ehesten in der Lage, Frieden zu schaffen. Nun gut, also von Putin lässt er sich an der Nase herumführen und spätestens mit dem Angriff auf Iran hat sich das Friedensargument erledigt. Waren Sie ein bisschen naiv in dieser Einschätzung?
Ich würde das nicht unterstützen. Wir wissen ja nicht, wie es rausgekommen wäre, wenn die Wahl anders. Also wenn Kamala Harris gewählt worden wäre. Wir wissen nicht, was dann passiert wäre. Also immerhin im Nahen Osten konnte Frieden geschaffen werden. Wir werden jetzt sehen, was also mit dem Gaza-Abkommen.
Genau. Das heißt, Sie glauben immer noch an die Friedensmacht Trump.
Die Intervention in Venezuela war wahrscheinlich sehr gezielt. Eigentlich gewaltig, dass das gelungen ist.
Ich spüre immer noch eine Bewunderung für
einen
Trump.
Mit einem Diktator so umzugehen und jetzt schauen, dass es nicht ein Chaos gibt. Ob das jetzt mit Iran auch so geht, ist natürlich schon die Frage. Da haben wir schon eine Besorgnis, dass hier ein Konflikt dann nicht so schnell zu Ende geht. Oder
immer wieder aufflammt, man weiß ja nicht, was alles noch passiert.
Und deshalb, ich war überhaupt nicht naiv.
Also das heißt, Sie würden sich heute nicht zu einer Fundamentalkritik an Donald Trump durchringen?
Ja, würde ich sicher nicht machen. Ich meine, wir müssen jetzt ein Abkommen verhandeln. Also im WBF ist hier die Federführung, damit wir möglichst die Zölle tief halten. Und dieses Abkommen ist mit der amerikanischen Regierung. Wir arbeiten mit den Staatschefs zusammen, die gewählt werden, die ihre Legitimität auch haben. Und hier arbeiten wir für die Schweiz. Und im Interesse der Schweiz ist es, dass wir eine gute Zusammenarbeit haben und hier auch dieses Zollabkommen gut zu Ende führen können. Das ist eine große Herausforderung. Ja. Und das ist unser Ziel. Wir wollen ja im Interesse des Landes handeln.
Aber in Davos hat Herr Trump ja dann die Schweiz nochmal so richtig beleidigt. Es wurde richtig hässlich. Müsste man da nicht irgendwann mal, sagen wir, zurückschießen oder zumindest auch mal Kante zeigen als Regierung?
Ich glaube, die Schweiz muss das machen, was für die Schweiz möglichst positiv ist. Unsere Wirtschaft, unsere Exportwirtschaft ist auf eine gute Beziehung mit Amerika, mit den USA angewiesen. Uhren, Industriebereiche, Maschinenindustrie, Landwirtschaft, Käseexporte. Und das muss in unserer Vision sein und nicht irgendwelche Sprüche.
Meine, viele im Land halten ja das devote Verhalten des Bundesrates so ein bisschen würdelos. Mein SP-Co-Präsident Cedric Wermuth forderte, gab mitten in der Affäre um die 39%-Zölle sogar einen Abbruch der Verhandlungen. Hat der Bundesrat auch in sonstigen Geschäften Angst vor Trump oder nennt man das Pragmatismus?
Ja, das ist das Zweite. Sie wissen ja, wie sich Herr Nationalrat und Präsident der SP Wermuth über den amerikanischen Präsidenten, wie er darüber gesprochen hat.
Genau.
Und ich glaube nicht, dass das der Weg ist mit einer Regierung, mit einer letztlich halt gewählten Regierung, ob das einem passt oder nicht, in Verhandlung zu gehen und das Maximum für unsere Wirtschaft herauszuholen. Und ich denke, das macht das Wirtschaftsdepartement sehr gut. Und eben, Sie haben es gesagt, ich glaube, das ist das richtige Wort, mit dem nötigen Pragmatismus der kleinen Schweiz, aber starken Schweiz, wirtschaftlich starken Schweiz, mit dem BIP doch immerhin an etwa 20. Stelle weltweit. Also wir dürfen uns schon sehen lassen, wir sind jemand in dieser Welt.
Aber wir sind erpressbar.
Aber letztlich doch in einer Größe, indem wir eben einem gewissen Pragmatismus mit den ausländischen Regierungen zusammenarbeiten. Und die Leute in Amerika haben Herr Präsident Trump letztlich gewählt und relativ klar gewählt. Und das gilt es für den Bundesrat zu akzeptieren. Wir würden ja auch nicht zufrieden sein, wenn man von Amerika den Bundesrat irgendwie in Frage stellt, den gewählt, auch demokratisch gewählten Bundesrat.
Gut, das tut also, Herr Trump ab und zu schon mal, vor allem Ihre Kollegin Keller-Sutter.
Aber schauen Sie, das muss ein Bundesrat letztlich ertragen.
Okay. Wir müssen das aushalten wegen der Machtverhältnisse.
Es geht nicht um unsere Persönlichkeiten, es geht um unser Land. Und Exporte im Bereich von weit über 30 Milliarden Franken, die zu halten oder nicht zu halten, das ist letztlich schon die Verantwortung des Bundesrates, dass er hier eben ein gutes Abkommen erhält. Und das ist nicht irgendwie unterwürfig, das ist Pragmatismus. Sie haben es ein gutes Stichwort gesagt.
Genau, man wartet ja immer noch auf den Vorschlag der SP, wie sie denn diese Industriejobs gerettet hätte.
Genau.
Wäre es nach ihrer Partei der SVP gegangen und allen voran Magdalena Martulla-Blocher, wäre ja sowieso alles ganz anders rausgekommen, oder? Man glaubte an ein goldenes Zeitalter in den Beziehungen zur Sister Republic USA. Übrig blieb jetzt nur Sister Bashing. Wie groß ist eigentlich der Kater in Ihrer Partei, dass das mit den USA derart anders rausgekommen ist? Das muss ja total Frust herrschen.
Nein.
Nein?
Nein. Schauen Sie, es herrscht doch nicht Frust, wenn...
Aber ein Weltbild ist zusammengestürzt. Ein Weltbild.
Wenn wir kantonale Wahlen haben, die sehr gut aussehen, die Aussicht auch in den Umfragen für unsere Partei ist gut. Ich wüsste nicht, ich spüre es auch, ich spüre keine
Partei. Jetzt lenken Sie ab.
Aber
das Weltbild von der Sister Republic.
Schauen Sie, das müssen Sie mit dem Präsidenten der SVP, Rittling oder Herrn Asche, mit dem Fraktionschef fragen. Ich bin ja immer, also habe immer einen guten Draht zu Ihnen und gehe morgen an die Delegiertenversammlung. Ich schaue dann, ob, oder Sie können ja schauen kommen, ob
die einen Frust haben wegen den Amerikanern. Okay.
Und da ist kein Kater. Es gehört zur Politik, dass manchmal etwas nicht so rauskommt, wie man das erwartet hat. Das ist mir auch schon manchmal, schon x-mal passiert. Schauen Sie, ja gut, eine Abstimmung mit Autobahnen, die man verliert, vielleicht nicht gerade vergleichbar
ist. Ist nicht gerade vergleichbar. Auf das kommen wir noch.
Mit den Auswirkungen der amerikanischen Politik.
Auf das kommen wir noch.
Aber nein, Kater. Es gibt keinen Kater, sondern man nimmt eine Entwicklung, ist vielleicht enttäuscht. Aber am Schluss, wenn man gute Politik machen will, muss man das relativ rasch abschütteln und in die Zukunft schauen.
Wir bleiben nochmal bei den Zürcher USA-Fans aus Ihrer Partei. Wie schlecht ist eigentlich Ihr Verhältnis zum Zürcher Blocher-Flügel der Partei? Sagen wir auf einer Skala von 1 bis 10. 10 steht für sehr schlecht.
Ja.
Welche Nein. Zahl wählen Sie?
Welche Zahl?
Ja.
Also, das ist 2.
Zwei?
Ja, ja.
Das ist ja fast super gut.
ja, super gut ist jetzt vielleicht auch gerade etwas übertrieben, aber 2 ist, es hätte ja auch ein 1 sein. 1 wäre super gut.
Okay, ich meine, Sie aber, dürfen hier ruhig ehrlich sein und eine 10 sagen, weil schließlich.
Nein, das ist das nicht. Nein,
aber,
auf keinen Fall.
Sie wurden
ich wüsste nicht, wieso.
Aber ich? Weil ich war, Sie von den Zürchern nach der enttäuschenden Wahl 2019 wurden Sie als Parteipräsident aus dem Amt gemobbt. Ich glaube, so muss man das sagen. Das haben Sie sicher nicht vergessen.
Ja, das sagen Sie, gemobbt.
Wie
das
würden Sie es denn
nennen? Schauen Sie.
Also freiwillig sind Sie nicht gegangen?
Doch.
Ich habe selber, am Schluss dann.
Selber entschieden, wann ich gehe.
Sie wurden zur Entscheidung gedrängt.
Wir haben damals die Wahl, also die SVP unter meinem Präsidium, haben damals die Wahlen verloren. So haben 3% verloren, haben 120.000 Wählerinnen und Wähler verloren. Und da ist die Diskussion, es ist sehr personalisiert heute. Das ist so in der Politik. Ich wurde schon vorher, vor den Wahlen, oft gefragt, ja, gehen Sie, wenn die Wahlen verloren werden. Und letztlich hätte ich nicht gehen müssen. Ich habe aber gewusst, dass das sehr schwierig wird mit dann der Durchsetzungsinitiative. Und dann habe ich entschieden, dass ich mich doch der Sachpolitik, dass mir das wohler ist und das klar ist mit diesem Verlust, macht es eigentlich Sinn, dass wir einen Wechsel im Präsidium machen.
Okay, das haben Sie jetzt nett umschrieben. Andere Politbeobachter sehen das anders.
Aber wissen Sie, eins muss ich dazu sagen. Natürlich war das unangenehm, wenn man 3% verliert in den Wahlen und der Druck hat und sieht, eigentlich wollen die Leute einen behalten. Ich bin sicher, ich wäre wiedergewählt worden im Nachhinein. Also nicht im Nachhinein, ja. Das können wir nicht überprüfen, aber dann macht man das ab in der Partei. Das ist ein normaler Vorgang, der dann auch in anderen
Parteien. War das die größte Niederlage in Ihrem Leben?
Nein, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht?
Nein, überhaupt nicht, weil ich konnte mich ja dann, erstens habe ich selber gesagt, ich gehe jetzt. Der Druck, ein Druck war da, das ist so. Und dieser Druck hätte vielleicht später dann zu mehr Druck geführt, aber ich wollte selber...
Das haben Sie jetzt sehr schön umschrieben.
Ich wollte selber gehen. Nein, ich konnte ja dann als Präsident abtreten, habe andere Ämter, wurde Präsident der SGK, der Gesundheitskommission, einer wichtigen Kommission neben der UREG, den ich schon hatte. Ich konnte gewisse Mandate übernehmen, die ich sonst nicht hätte übernehmen können. Und von daher überhaupt keine Niederlage, sondern selbst gesteuert. Vielleicht nach einem gewissen Druck, das gebe ich durchaus.
Also gewisse Leute, die Sie gut kennen, sagen, Sie seien in ziemlich ein Loch gefallen. Darum will ich jetzt da bleiben. 3 Jahre später wurden Sie mit einem glänzenden Resultat zum Bundesrat gewählt.
Das würde ich ganz klar verneinen, in ein Loch gefallen.
Aber eine Krise
hatten Sie schon. Schauen Sie, ich war enttäuscht, dass wir so viel verloren haben in diesem Mal, obschon ich sehr gekämpft habe und ich habe nicht unbedingt erkannt, was ich jetzt wirklich falsch gemacht habe. Es war in diesem Sommer, dieser Sommer 19, war die Klimapolitik, es war ein sehr heißer Sommer, die Klimapolitik überstrahlte wirklich alles. Ich musste auch erkennen, dass man gewisse Trends, die kommen, als Person, die verantwortlich ist für eine Partei, einfach irgendwo eine gewisse Machtlosigkeit hat. Wenn es im Asylbereich nicht gut läuft, dann ist die SVP, die dann große Chancen hat. Umgekehrt eben ein heißer Sommer kann das alles verändern.
Also dann nennen wir es nicht und in ein Loch gefallen.
Die größte Niederlage war für mich, als ich nicht Regierungsrat wurde. Also ich habe ja die Politik begonnen mit einer Regierungsratskandidatur.
Genau.
Das war 2010. Und damals war der Aufstieg der BDP, abgespalten von der SVP. Genau. Ein SVP-Kandidat, der von seiner Partei im Kanton Bern nominiert wird für ein Amt, wurde eigentlich fast immer gewählt. Und ich musste dann eine Niederlage eingestehen. Und das war für mich damals, der wirklich in die Politik wollte, glaube ich, im Nachhinein die größte Niederlage.
Hat das Ihre Resilienz trainiert? Man muss immer wieder aufstehen.
Ich glaube schon, ja. Ich habe ja dann konnte dann ein oder anderthalb Jahre später den direkten Einzug in den Nationalrat feiern. Das ist gelungen. Aber diese anderthalb Jahre, die waren relativ, würde ich sagen, hart.
Dunkel.
Härter als beim
Rauschmiss als Präsident.
Ja, ja. Okay. Ja, ja. Sie sagen das so, das ist... Oh, man sagt das ja.
Gut, ich sage jetzt enttäuscht.
Aber schauen Sie, man muss in der Politik, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Zürchen. Ich wurde eingeladen bei Tommy Matter an seinen 60. Geburtstag. Ich wurde eingeladen an den 85. schon, Geburtstag von Christoph Blocher. Also das wäre ja nicht der Fall, wenn wir hier eine 10 gemacht hätten. Nein, man muss.
Wir lassen es mal so stehen. Ja, ich meine,
man ist nicht nachtragend. Okay. Wenn man in der Politik nachtragend ist,
dann ist man falsch.
Dann wird es sehr schwierig. Weil es ist eine wilde Sauber. Und man muss nicht Parteipräsident werden, wenn man diesen Druck dann nicht, oder man muss eben zurücktreten, wenn man diesen Druck vielleicht zu groß ist.
Ich habe noch so einen Trainingsmoment für Ihre Resilienz, Sie konnten das schon mal ein weiteres Mal trainieren, als Sie als Präsident beim Schweizerischen Milchproduzentenverband mussten Sie nach einem heftigen Streit gehen. Was haben Sie eigentlich damals falsch gemacht?
Auch da, ich meine...
Ist das auch eine Legende, Gerüchte?
Nein, das ist schon nicht eine Legende.
Es gab einen Streit, einen
heftigen. Aber ich musste nicht gehen.
Ah.
Ich habe gesagt, ich gehe letztlich aus Protest, weil es nicht gelungen ist, in diesem Verband die Bauern so zusammenzuhalten, dass sie in den Verhandlungen um Milchpreise die gleiche Macht hätten wie die Nachfrager. Also der Milchmarkt ist ja ganz ein spezieller Markt.
Sehr speziell, da wollen wir nicht ins Detail.
Ja, wir wollen nicht ins Detail, aber trotzdem kurz, oder? Es sind sehr wenige Nachfrager, also die Mikro, die
große
Emmy beispielsweise, die können mit 2-3 Telefonen sagen, ja, wir bieten etwas das für den Milchpreis. Und auf der anderen Seite sind mehrere Tausend, mittlerweile sind es, glaube ich, unter 20.000 Milchproduzenten, die schon in Gruppierungen zusammen sind. Und das hat damals letztlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, wenn ihr keine Lösung in diese Richtung wollt, dann ist es besser, wenn ich gehe.
Okay. Als Rache trinken Sie jetzt heute viel lieber Coca-Cola als Milch.
Ja, das war schon immer der Fall.
Eigentlich lustig für einen Bergbauern,
ja,
oder?
Ja, ich habe gerne Milch, sehr gerne. Es ist auch sehr gesund.
Sehr das müssen Sie jetzt
Nein,
sagen.
Nein, das muss ich nicht sagen. Ich muss doch nicht sagen. Ich habe doch keinen irgendwie einen Druck von einem Bauern, der ich das sagen muss.
Aber Sie lieben Coca-Cola.
Aber ich habe gerne. Eben zu gerne.
Zu gerne. Es ist ungesund.
Es ist ungesund. Es
Total
ist viel.
Ungesund.
Nein, ungesund. Es ist ein ausgezeichnetes Produkt.
Genau, Sie dürfen hier keinen Hersteller, der noch in der Schweiz produziert.
Keine Werbung machen, aber immerhin ist es in der Schweiz produziert, mit Schweizer Zucker.
So ist es.
Also
so
ist einfach das Rezept, das kommt und absolut in der Schweiz.
Ich sehe schon, Sie sind ein wahrer Fan.
Ich habe doch sehr stark reduziert. Wegen den Zähnen.
Wegen den Zähnen. Das lässt jetzt tief blicken. Wir haben es von Ihren Niederlagen gehabt. Hat Sie das ein bisschen härter gemacht als Mensch? Weil Sie gelten ja immer als das sehr, sehr Freundliche. Alle wissen aber, da kann auch einer zubeißen. Hat Sie das härter gemacht, diese paar Erlebnisse?
Ja, ich glaube schon. Es hat mir mal jemand ein Bildnis gemacht, wie das Leben läuft. Und das geht wahrscheinlich vielen gleich. Also man ist so auf einem schönen Schiff mit Luckarnen unten und ist dort. Und mit dem Leben steigt das Wasser und man muss die Luckarnen schließen, damit man nicht untergeht.
Sprich, Ihre Offenheit haben Sie ein bisschen reduziert.
Und das gibt, dass solche Erlebnisse gibt vielleicht eine gewisse Zurückhaltung. Oder ja, man weiß einfach, man kann scheitern im Leben. Und das wird schon etwas die Resilienz gestärkt, wie Sie es nennen.
Ja. Genau, Ihre Gegner würden das ja auch so sehen, dass Sie auch eine gewisse Härte haben. Man wirft Ihnen vor...
Nein, nicht Härte, Konsequenz.
Konsequenz, ja, das klingt natürlich netter, das stimmt.
Ja.
Man wirft Ihnen vor, Ihre Politik über den Verordnungsweg durchzudrücken, am Parlament und Volk vorbei. Das erinnert so ein bisschen an Trump-Light, oder?
Nein.
Überhaupt
also,
nicht.
Ja, wie man das nennen will. Ich muss klar sagen, die direkte Demokratie ist das Beste, was wir in unserem Land haben. Dafür müssen wir Sorge tragen. Und deshalb muss ich auch sagen, das sind natürlich meine politischen Gegner, die das sagen.
Aber es stimmt ja, dass Sie viele Verordnungen, das ist
ja
richtig.
Ja, aber das ist ja die Uraufgabe des Bundesrats. Das ist ja die Uraufgabe des Bundesrates. Und wenn ich eine Verordnung, es ist ja der Bundesrat, der diese Verordnung macht, nicht der Albert Rösti. Der Albert Rösti macht den Antrag im Bundesrat.
Der schlägt sie vor.
Und genau. Dann muss eine Mehrheit muss dem zustimmen. Man tut immer so, als ja, ob ich das jetzt durchgedrückt habe. Letztlich ist es eine Diskussion im Bundesrat, ob man das will oder nicht.
Aber Sie gelten als einer der mächtigsten im Bundesrat.
Ja.
Das muss Ihnen doch schmeicheln.
Schauen Sie, das ist in jeder Sitzung wieder unterschiedlich.
Okay, einmal. Dann schreit jemand, das hatten wir ja schon.
Nein, aber nochmals, klar, dass ich klar sage, für mich ist klar, dass man in der Verordnung nur so weit gehen kann, wie es das Parlament zulässt, nämlich wie der Handlungsspielraum im Gesetz formuliert ist. Wenn wir ein Gesetz haben mit einem breiten Handlungsspielraum, dann wurde das vom Gesetzgeber, vom Parlament so gewollt. Dann kann der Bundesrat innerhalb dieses Spielraums handeln. Und ich setze alles daran, dass wir im Interesse der Gesamtbevölkerung handeln. Das ist mein Auftrag. Und es war etwas eine Idee, dass man jetzt mir sagt, Verordnungsminister, alle anderen müssen das auch. Mhm. Also das, der Bundesrat, schauen Sie, wenn ich keine Verordnungen machen würde oder beantragen würde und der Bundesrat verabschiedet sie, dann würden wir ja nicht regieren. Dann gäbe es keine Umsetzung der Gesetze. Das ist unsere Uraufgabe. Und wenn wir zu weit gehen, kann ein Gericht, wenn jemand klagt, da haben wir ja die Gewaltenteller, kann ein Gericht die Verordnung kassieren. Ist beim Gesetz nicht möglich. Hat schon jemand mal eine Verordnung von mir kassiert?
Wer weiß, was noch kommt.
Nein, aber ein Projekt
möchte ich gerne ansprechen. Gerne. Ich meine, trotz Ablehnung der Halbierungsinitiative wollen Sie die per Verordnung auf 300 Franken gesenkte Serafe-Gebühr für die SRG nicht zurücknehmen. Die SP spricht von einer Frechheit. Hat sie nicht ein bisschen recht?
Nein, sie hat in keiner Weise recht.
Sie hat in keiner Weise recht?
Nein, schauen Sie, was hat der Bundesrat gemacht? Er hat gesagt, wir nehmen unsere Kompetenz wahr und senken die Gebühr. Und im Gegenzug, also auf 300 Franken von 335.
Auf Ihren Antrag.
Genau. Und lehnen im Gegenzug die Halbierungsinitiative ab. Weil der Bundesrat gesagt hat, ohne Handlung der SRG ist uns die Gefahr zu groß, dass die Halbierungsinitiative angenommen wird. Und dann ging das ans Parlament. Also die Verordnung wurde beschlossen.
Genau.
Der Bundesrat hat die Kompetenz gemäß Gesetz zu bestimmen, wie hoch die Gebühr ist. Der Bundesrat hat nichts anderes als seine im Gesetz vorgegebene Kompetenz wahrgenommen. Aber ich habe dann immer gesagt, wenn das Parlament einen anderen Gegenentwurf macht, dann müssen wir entsprechend dem Auftrag des Parlaments, das wir müssen die Gesetze und die Vorschläge des Parlaments letztlich auch akzeptieren und hätte ich auch. Dann hat das Parlament in beiden Kommissionen x Anträge diskutiert über Stunden für einen anderen Gegenvorschlag,
so ist es,
der mich gezwungen hätte, dieses Projekt zurückzuziehen. Mhm. Niemand hat eine Motion eingereicht, dieses Projekt ist zurückzuziehen. Es kam kein anderer Gegenvorschlag zustande. Das hätte das Parlament tun können. Und hat damit indirekt dieses Gegenprojekt akzeptiert.
Aber man könnte auch ganz anders argumentieren, Herr Rösti.
Wenn wir Stunden im Parlament diskutieren, was man machen könnte, aber es gibt keine Mehrheit, und dann mir vorschlägt, ich werde am Parlament vorbei etwas durchdrücken, was das Parlament gesagt hat, ist meine oder letztlich die Bundesratskompetenz, dann ist das einfach Politik und gehört zum politischen Kampf, aber es ist nicht, dass ich etwas falsch gemacht
habe. Man könnte ja auch argumentieren, dass Sie ganz clever waren und sich einfach sagten, so eine Verordnung werde ich hier jetzt mal lancieren, damit die Initianten, zu denen Sie früher ja auch gehört haben, am Ende nicht mit leeren Händen dastehen und wenigstens eine kleine Senkung haben. Man könnte das ja auch als geschickten Schachzug interpretieren, oder? Damit Sie ein bisschen was durchbringen.
Also es war letztlich, vielleicht können Sie dem Schachzug nennen, das ist ja nicht negativ.
Bei einer Senkung haben Sie ja jetzt wenigstens hingekriegt. Eine kleine, aber immerhin.
Ja, aber das Parlament, schauen Sie, wir wissen nicht, wie die Abstimmung, klar, sie war sehr klar. Sie war klarer als erwartet, das gibt es zu anerkennen. Und wir wissen nicht, wie das Abstimmungsresultat rausgekommen wäre, ohne dieses Gegenprojekt. Was wir wissen, dass bevor dieses Gegenprojekt etwas in der Kommunikation im Abstimmungskampf bekannt wurde, die Abstimmungsumfrage ein sehr knappes und enges Rennen zeigte. Ich habe dann verschiedentlich in Infrarouge, in der Arena, in verschiedenen Textbeiträgen dieses Paket genannt und habe gesagt, schauen Sie, die SRG muss reduzieren. Die SRG wird sparen müssen. Sie wird nicht nichts tun. Aber man kann nicht weitergehen, sonst wird viel zerschlagen von den Medien. Das war tatsächlich eines der Hauptargumente. Und praktisch alle, nicht nur ich, sogar der SRG-Präsident, haben gesagt, wir haben ja dieses Gegenprojekt, deshalb lehnt die Initiative ab. Und alle haben mit diesem Gegenprojekt, auch Leute, die jetzt sagen, man müsse es zurücknehmen, ja, haben mit dem Gegenprojekt argumentiert. Und jetzt plötzlich, stellen Sie sich vor, der Bundesrat würde diese Verordnung zurücknehmen. Dann würden wir wirklich, das wäre dann gegenüber der Bevölkerung wirklich ein Vertrauensverlust, weil bereits in der Abstimmungsbotschaft, also im Abstimmungsbüchlein, ist auf der ersten Seite, also auf der ersten Seite, wo jeweils die knappe Zusammenfassung ist, der Bundesrat lehnt die Initiative ab, hat aber ein Gegenprojekt. Ja. Und da kann man doch nicht nachher kommen, jetzt muss man das zurücknehmen.
Ja, gut,
das wäre ja ein Vertrauensverlust. Also die Initianten haben gesagt, dann verlangen wir eine neue Abstimmung.
Okay, das okay. Wie gesagt, die SP sieht es anders, aber das ist in der Politik immer so.
Ja, ich glaube,
es gibt verschiedene Meinungen.
Ist nicht,
aber bleiben wir bei der SP. Das ist
eine große Überraschung.
Bleiben wir bei der SP. Sie hatten es vorher schon ein bisschen angetönt. Wie angespannt ist eigentlich Ihr Verhältnis zu Justizminister Beat Jans?
Ist nicht angespannt.
Ist nicht?
Nein, ist nicht angespannt.
Sie
können ihn fragen. Fragen Sie ihn.
Aber eigentlich reden Sie das ja schön,
wir
oder?
Immerhin müssen Sie
mit ihm ein Friedensfondue essen. Nein. Und es gibt ja noch einen Folgetermin, glaube ich, wo wieder geschlichtet werden soll.
Nein.
Also so harmlos kann es nicht sein.
Ja, aber wenn wir zusammen Fondue essen und auch noch die Frauen dabei sind, ist doch alles okay.
Es wurde nicht mit Gabeln gekämpft.
Nein, schauen Sie, wir haben beide ähnliche Berufsausbildung. Ich glaube, er hat Umweltwissenschaften studiert, ich Agrarwissenschaften, bringen ähnliche Voraussetzungen mit. Aber in der Politik wurden wir anders geprägt. Er aus der Basel-Stadt, ich aus dem Berner Oberland.
Venus trifft Mars, oder?
Ist ja klar, dass wir hier unterschiedliche Meinungen mitbringen. Er aus der SP, ich aus der SVP. Aber man kann doch, das Gewaltige an der Schweiz. Und auch das Schöne an der Schweiz. Man kann die persönliche Zusammenarbeit in der Freizeit außerhalb der Politik von den politischen Differenzen trennen. Und wenn man das nicht kann, dann ist man fehl in der Politik. In der Schweizer Politik.
Ist man fehl.
Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Hasan Candan, der Nationalrat aus Luzern,
ja,
hat mich ja kritisiert und in der letzten Sessionswoche und gesagt, dass wir da viel falsch machen. In der nächsten oder ein paar Tage später hat er mir einen Osterhasen geschenkt, weil wir eine Motion von ihm angenommen haben. Das ist Schweizer Politik.
Okay. Ist total Idylle. Aber ich will jetzt diese Idylle, die Sie hier verbreiten, die will ich jetzt ein bisschen stören. Stopp.
Ich muss stören.
Ja, wir bleiben bei Beat Jans. Wir bleiben bei Beat Jans. Okay, am Fondue.
Nein, Sie wollen irgendwo, dass ich etwas Negatives zu einem Bundesrat.
Ich sehe schon, beim Fondue haben Sie sich
gibt es einfach nicht
keinen Käse angeworfen. Aber ich meine, Beat Jans, Bundesamt hat Ihnen ja ein gesetzwidriges Vorgehen vorgeworfen. Weil
Was die, hat er?
Diese ganze Grenzwertgeschichte.
Nein, das hat er nie.
Gut,
also
die
nein,
ganze Grenzwerte für giftige Pestizide, die nicht festgelegt werden, wurde als Verstoß gegen das Gewässerschutz angesehen. Ist das jetzt richtig oder falsch? Ganz kurze Antwort.
Also ganz kurz. Also es hat nicht, Herr Jans hat mir das nicht gesagt. Sein Bundesamt für Justiz hat gesagt, sie erachten hier die Gesetzgebung nicht eingehalten. Wir haben es juristisch angeschaut und haben gesagt, nein, es ist eine Frage, wir sind verpflichtet, bei allen Pestiziden einen Grenzwert zu setzen. Bei allen.
Genau.
Bei allen. Aber es steht weder in dem Gesetz noch Verordnung, wann ich das tun muss. Ich hätte einfach warten können, sagen, ich mache das dann in 2-3 Jahren. Was habe ich gemacht? Dort, wo es keine Probleme für die Versorgungssicherheit des Landes mit Lebensmitteln gibt, bin ich gekommen mit Grenzwerten.
und habe gesagt, es gibt dann andere, die später kommen, weil wir keine Alternative haben, weil die Rapskulturen unter den Boden gepflügt werden müssten oder viele Gemüsekulturen, wo wir einfach in der Landwirtschaft ein Problem haben. Also ich suche immer in meinem Departement den Ausgleich zwischen Nutzen und Schutz.
Genau, die Umweltschützer.
Beides brauchen. Und manchmal habe ich Vorlagen, bei denen beide nicht zufrieden sind. Die Bauern vielleicht, weil ich 7 Grenzwerte setze, wo man dann auch Massnahmen treffen kann, und die Umweltverbände, weil ich 3 noch später setze. Das muss ein Bundesrat aushalten. Und da ist normal, da sind die Ämter, wir haben, also vor einem Bundesratsgeschäft gibt es ja die Ämterkonsultation, ja. Das heißt, alle Ämter können Stellung nehmen. Das Bundesamt für Justiz hat Stellung genommen, das ist eine Stellungnahme, und dann entscheidet der Bundesrat. Und wenn der Bundesrat anders entscheidet, auch in solcher Stellungnahme, ist das der normale Vorgang. Jedem Amt einmal.
Bleiben wir bei diesem Geschäft. Sind Sie der mächtigste Lobbyist der Bauern, wie viele behaupten?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin doch nicht Lobbyist. Stellen Sie sich vor, ich bin Bundesrat, nicht Lobbyist.
Aber sind wir mal ehrlich, Herr Rüschli, sind wir mal ehrlich. Als Bergbauernsohn und Bruder eines Bergbauern und von Ihrer Herkunft, können Sie da überhaupt neutral sein?
Nein, nicht, kann ich oder? Nicht. Können nein, Sie natürlich nicht.
Gut, immerhin, das beruhigt mich.
Nein, natürlich nicht. Ich bringe ja die Geschäfte und die sind natürlich geprägt von meinem Hintergrund. Und das sage ich auch ganz ehrlich, im Bundesrat habe ich durch meine Wahl, durch den Vorschlag der SVP, letztlich hat die Fraktion mich vorgeschlagen. Ohne diesen Vorschlag wäre ich nicht Bundesrat. Und klar ist, dass ich die SVP-Haltung in den Bundesrat bringe. Aber nicht immer. Ich suche nach Ausgleich. Sonst wäre ich nicht gekommen. Sonst hätte ich, wenn ich effektiv so lobbyistenmäßig unterwegs wäre, hätte ich einfach gesagt, Grenzwerte festlegen. Nein, machen wir einfach nicht. Was der Bundesrat sehr beeinflussen kann, ist, wann er mit einem Geschäft kommt. Und ob er überhaupt kommt. Also gut, hätten die alle die Diskussion nicht gehabt. Also es ist nicht nur alles für die Bauern. Wir müssen Zuströmbereiche festlegen. Das heißt, überall, wo Trinkwasser im Untergrund kommt, müssen Flächen festgelegt. Ja, müssen Flächen festgelegt werden, bei dem die Bauern weniger produzieren. Ich komme mit dieser Vorlage. Ich warte nicht. Also ich bin hier schon auf Ausgleich für alle da ausgelegt. Und am Schluss ist es die Lösung des Bundesrates, weil alle reden mit, links und rechts.
Trotzdem muss ich Sie noch ein bisschen provozieren.
Ja, das dieses ist kein
Etikett,
Problem.
Dieses Etikett Lobbyist.
Aber Lobbyist gefällt mir schon nicht.
Ja, ich weiß es, aber das klebt hart an Ihnen. Das klebt hart an Ihnen, weil Sie auch
für verschiedene... Ich weiß nicht, je nachdem, wer das beurteilt.
Das ist immer so. Ich meine, es ist ein bisschen so ein Etikett, das an Ihnen klebt, weil Sie früher für verschiedene Verbände gearbeitet haben, darunter Auto Schweiz. Wie schmerzhaft war da die Niederlage bei der Abstimmung über den Autobahnausbau?
Ja, das war schmerzhaft, weil wir damit zwar, wie soll ich sagen, einen Volksentscheid haben, den es zu akzeptieren gibt, aber wir haben keine Lösung. Also wir haben ein grosses Stauproblem, 40.000 Staustunden sind gewachsen auf 50.000, werden wahrscheinlich weiter wachsen auf 60.000 und dort ist das Problem nicht gelöst.
Und da haben
wir versuchen sie, und ich habe dann, oder das ist ja eben das, was man muss nach einer Niederlage, die hat geschmerzt, das gebe ich absolut zu. Vielleicht habe ich selber Fehler gemacht, ich fühlte mich am Schluss etwas alleine in diesem Abstimmungskampf, habe auch sehr gekämpft mit Argumenten.
Wer hat Sie alleine gelassen?
Ja, ich hatte schon den Eindruck, dass man generell gedacht hat, das ist eigentlich klar. Wir sehen die Stausituation. Wir haben 28 Milliarden beschlossen im Parlament für Bahnausbau und jetzt kommt der mit 5 Milliarden für den Autobahn. Das ist eigentlich verhältnismäßig. Übrigens eine Vorlage, die noch von meiner Vorgängerin, Frau Bundesrätin Simonetta Sommaruga, gestartet wurde und dann im Parlament ergänzt wurde.
Aber bleiben wir bei dieser Enttäuschung. Jetzt hat man das Gefühl, okay, der Rösti ist enttäuscht, jetzt versucht es einfach nochmal. Mit dem Paket Verkehr 45 kommen ja gewisse Autobahnprojekte, Basel, St. Gallen, Schaffhausen, wieder auf den Tisch. Die Grünen sind außer sich, werfen ihnen vor, den Volkswillen zu ignorieren. Ich nehme an, Sie sehen es anders.
Ja, natürlich, sehr ist anders. Also, oder wichtig,
aber die haben
ich
schon
noch,
einen Punkt.
Wollte ich noch fertig machen. Ja. Nach einer solchen Niederlage muss man schnell wieder aufstehen als Bundesrat. Weil, wenn das Problem nicht gelöst ist, muss man eine andere Lösung bieten.
Die
das
haben
ist,
Sie ja jetzt gebracht.
Das ist unser Auftrag. Wir haben, ich hatte gleichzeitig, wenn ich das noch sagen darf, im November eine weitere Niederlage, in dem plötzlich die SBB kam, alle beschlossenen Projekte sind gut, aber es kostet 14 Milliarden mehr. Ich hatte eigentlich einen Scherbenhaufen. Im ÖV, weil es so viel mehr kostet, im Individualverkehr, weil die Abstimmung
abgelehnt da war.
Also habe ich gesagt, wir wollen das alles überprüfen lassen von der ETH durch einen Experten. Es ist dann Herr Professor Weidmann, Vizepräsident der ETH, der uns in wenigen Monaten eine hervorragende Arbeit geliefert hat, indem er die Projekte der Bahn, wir hatten Anfragen von 60 Milliarden insgesamt von den Kantonen auf 24, die wir finanzieren können oder die effektiv gebaut werden können, reduziert. Und er hatte auch den Auftrag, die Autobahnen zu prüfen, neutral, was braucht es wirklich. Er hat ein paar Projekte, die wir auch in der Abstimmung hatten, hat er gesagt, das hat zweite Priorität, das kann man später machen oder vielleicht gar nicht. Und er hat halt auch gesagt, die Tunnelprojekte sind die einzige Lösung, wenn wir die Autobahn einmal sanieren müssen. Also im Bereich Basel beispielsweise mit dem Rheintunnel, wenn dort die Straße oben saniert werden muss und damit vielleicht auch über einige Zeit die Spuren reduziert oder sogar gesperrt, haben wir ein totales Verkehrskosten.
Also haben die Grünen doch recht, dass sie es einfach nochmal bringen.
Wir haben gesagt, was muss in den nächsten 20 Jahren gebaut werden. Aber das Parlament beschließt dann Projekte in 4-Jahres-Schnitten. Also haben wir gesagt, im nächsten Schritt, im 27, kommen wir nicht mit diesen Projekten. Wir kommen bescheiden, und da habe ich jetzt große Kritik übrigens der Autoverbände, wir kommen bescheiden mit einem Projekt, also mit den wichtigen Projekten auf der Durchfahrt West-Ost, A1. Wir kommen hier mit einem Projekt in Aarau und in Genf mit 1,5 Milliarden Franken gegenüber etwa 20 Milliarden der Bahn, die wir dann im gleichen Schritt bringen werden. Und das Verhältnis der Verkehrsträger ist ja umgekehrt.
Ja.
Wir haben 70% der Fahrten auf der Autobahn und etwa 20, und dazwischen ist noch etwas Langsamverkehr. Und wir kommen mit dem ohne bisherige Projekte, also ohne abgelehnte Projekte. Das heißt, die abgelehnten Projekte kommen nicht in diesem Schritt.
Die kommen später.
Wir werden aber später wieder diskutieren und wir werden in dieser Zeit die Projekte anpassen. Okay. Es werden nicht die genau gleichen Projekte
aber die
kommen.
Fast gleichen.
Beispielsweise in Basel ist die Frage der Quartierentwicklung, wer dort ein Tunnel wäre und nicht mehr. Das muss man dann aufzeigen. Bei anderen gibt es Umbauten. Wir kommen nicht einfach mit dem Gleichen. Aber vielleicht ist es etwas ähnlich. Das ist normal.
Okay,
wie manchmal hat man über AHV abgestimmt,
genau.
Wie manchmal hat man über Pensionskasse abgestimmt. Ich glaube, das ist genau unsere Politik.
Herr Rösti, wir biegen langsam in die Schlusskurve ein. Wir fassen zusammen, die Grünen haben so halb recht, oder?
Nein, die Grünen haben
überhaupt nicht recht.
Entschuldigen Sie.
Weil wenn Sie mit ähnlichen Projekten kommen.
Ich suche auch hier wieder den Kompromiss. Den Kompromiss zwischen Individualverkehr und ÖV. Es gibt nicht das eine oder andere. Wir müssen für die Mobilität beides bringen. Und wenn man sagt, wir wollen überhaupt nichts mehr investieren in Nationalstraßen, Autobahnen, dann haben wir ein riesen Verkehrschaos in diesem Land.
Das ist mein Stichwort. Apropos Großprojekte. Es fällt ja auf, dass solche Vorhaben in der Schweiz immer schwieriger zu realisieren sind, oder? Wenn man so große Würfe, man hat das Gefühl, es ist immer unmöglicher, vor allem auch im Energiebereich, ob Wasser, Solar, Wind, not in my backyard, heißt das Motto, vom Widerstand gegen die Atomkraft ganz zu schweigen. Setzen die wohlstandssaturierten Schweizer die Prioritäten falsch? Sehen sie den Ernst der Lage nicht mehr? Oder was ist ihr Gefühl?
Ja, manchmal stelle ich schon etwas eine Wohlstandsverwahrlosung, wie man dem ja sagt,
genau.
Fest.
Darauf wollte ich
also
hinaus.
Nicht in mein Backyard, ja, nicht etwas bauen. Aber wir arbeiten ja daran. Also mit dieser Situation muss man sich abfinden. Diese Situation ist einfach ein Fakt letztlich. Ich habe ein gewisses Verständnis, oder? Ich meine, die tolle Verkehrsinfrastruktur, die wir haben heute, ist eine der besten der Welt übrigens, Eisenbahn und Auto, wir sind die Besten, also mit dem Verkehr heute. Das vergisst man manchmal.
Ja, noch, obwohl Ihr Präsident, Ihr Parteipräsident sagt, die Schweiz verlottert.
Manchmal oder? Vielleicht im Stau steht, oder? Aber nein, ja, das will ich jetzt nicht eingehen, aber wir haben hier einen Riesenvorteil und in 20 Jahren müssen wir schauen, damit es so bleibt. Sie sagen es richtig und deshalb braucht es unbedingt hier weitere Investitionen.
Der Widerstand, der zieht sich
es ja braucht durch. Natürlich Gesetzesvorlagen, wie in der Energie haben wir einen Beschleunigungserlass, der gewisse, damit es schneller geht. Ich will nicht an den Einflüssen der Bürgerinnen und Bürger etwas abstreichen. Ich habe einen Nachbarn, irgendjemand, der neben einer Windturbine muss eine Beschwerde machen können. Wir müssen aber schauen, dass die Prozesse schneller laufen. Dass wir nicht so lange haben, bis etwa eine Entscheidung fällt. Und dort arbeiten wir, im Energiegesetz haben wir einen Beschleunigungserlass. Wir müssen wahrscheinlich, aber das dann nach Verkehr 45, wenn wir das durchgebracht haben, auch hier mit den Verfahren schneller vorwärts
kommen. Ja, die Windturbine ist ein gutes Stichwort, oder? Da vor allem SVPler sind dagegen. Sie übrigens früher haben auch kräftig gegen Windkraft argumentiert, die Grünen gegen höhere Staumauern. Also jeder hat irgendwas einzuwerfen. In der Energiefrage mussten Sie auch schon jetzt zum zweiten Mal einen runden Tisch einberufen. Mal vielleicht so als fast Schlussfrage. Es klingt irgendwie nicht nach einer zukunftsfähigen oder zukunftsbereiten Schweiz. Täuscht der Eindruck?
Ich glaube, der Eindruck täuscht nicht ganz, dass man damit der Wohlstand, wie wir ihn heute haben, eines der wohlhabendsten Länder in dieser verrückten Welt, geopolitisch, mit diesen vielen Kriegen, vergisst man manchmal, dass man jetzt investieren muss, dass es in 20 Jahren gleich gut läuft bei uns. Und ich plädiere natürlich dafür, im Energiebereich, in der Telekommunikation und im Verkehrsbereich, also in allen Bereichen müssen wir diesen Ruck schaffen, damit wir auch wieder Projekte durchbringen. Ich erachte das als meine Aufgabe, jetzt, wo ich da bin, dass es dann auch, weil man spürt jetzt nichts. Wenn wir weniger investieren in die Bahn.
Nein, jetzt noch nicht.
Oder in die Autobahn. Aber man wird es in 20 Jahren spüren. Wir sehen das am Beispiel der Bahn in Deutschland, die jetzt auch diesen Rückstand aufholen müssen des Substanzerhalts. Und das wollen wir natürlich auch machen, damit es eben in 20 Jahren immer noch so gut ist in der Schweiz. Und da kann ich nur aufrufen, dass man jetzt gerade, wenn es dann vielleicht wieder um eine Verkehrsabstimmung geht, Verkehr 45 enthält die wichtigsten Projekte für die nächsten 20 Jahre.
Jetzt Bereich kommt noch ein kleiner Werbespot. Werbespot.
Bahn, Straße und Agglomerationsprojekte. Wir bringen das zusammen. Wir brauchen dazu eine Volksabstimmung, also ein Mehrwertsteuerpromille, das ausläuft, muss verlängert werden, damit wir all diese Projekte für die Bevölkerung investieren können. Und wenn das gelingt, dann würde ich sagen, ist doch ein großer Schritt gelungen und man müsste vielleicht diese Aussage, man will nichts mehr in Zukunft bringen, wäre dann Lügen gestraft.
Wenn Sie frustrierende Erfahrungen machen, zum Beispiel mit einem runden Tisch, der dann nicht klappt, den man wieder das nächste Mal aufstarten muss oder andere Sachen. Was senkt eigentlich Ihren Blutdruck am besten? Schlagzeug spielen, jodeln oder eine Schreitherapie auf der Alp Ihres Bruders?
Nein, das ist... Also auf der Alp gehen und dort um Kühe oder um Tiere sein und diese vielleicht auch mal streicheln oder so. Ich glaube, das senkt den Blutdruck. Aber nicht schreien.
Nicht schreien. Okay, die armen Kühe.
Und, ja, und das würde den Blutdruck am besten senken. Und als zweites Schlagzeug spielen.
Schlagzeug. Damit sind wir bei der letzten Frage angekommen. Was ist Ihr größter Traum, den Sie noch verwirklichen wollen?
Ja, ob ich es kann, weiß ich nicht. Dirigent.
Dirigent?
Ja, Dirigent einer Musikgesellschaft. Aber ich müsste Kurse machen, ich müsste sehr viel dazulernen. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwann noch reicht, aber ich könnte, also mein Traum war immer, also eine Karriere zu machen. Meine Fähigkeiten waren dann jetzt irgendetwas beschränkt, beziehungsweise man hat mir ans Herz gelegt, nicht nur die Eltern, sondern auch die Professoren selbst. Mit Schlagzeug kommt man nicht durchs Leben normalerweise. Okay. Deshalb lassen sie es besser. Weil
die haben das wirklich so gesagt, weil es waren so viele Interessenten an einem Kurs, den ich besucht habe als irgendwie 19-Jähriger.
Da wollten Sie beruflich noch Schlagzeuger werden?
Das hätte schon eine, ja, das ja. wäre sehr schön gewesen. Aber man wusste, da kann man dann vielleicht als Lehrer enden, der... Es ist sehr schwierig, mit dem durchs Leben zu kommen. Genau. Und also ich will das nicht runterspielen. Die machen einen sehr guten Job mit den Jungen, die Lehrer. Ja. Aber ja, man hat mir dann ein anderes Weg empfohlen. Das war auch richtig so. Aber man könnte als Hobby da schon noch etwas machen.
Ja, und als Schlagzeuger wären Sie auch am Wiener Opernball ein bisschen fehl am Platz gewesen. Herr Bundesrat Rösti, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen bestens. Danke vielmals.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibe ich für eine positive Bewertung dieses Podcasts auf ewig verbunden. Als Anreiz schenke ich Ihnen einen Rabatt von 30% auf ein Abo der NZZ am Sonntag. Das Angebot finden Sie unter go.nzz.ch/podcast. Für alle, die weiterdenken und besser leben wollen.